Vor 3 Wochen hatten wir eine Tagung mit, ich glaube, 500 Pastoren. Und für mich war das nach vielen, vielen Jahren, ich glaube fast sogar nach 1,5 bis 2 Jahrzehnten, eine erneute Erfahrung, sozusagen im Konvent mit vielen Kollegen mich zu treffen. Und die erste Entdeckung war, gar nicht mal so auferstehungsmäßig, sondern eher so gezeichnet vom Leben, du gehörst zu den Grauhaarigen, du gehörst zu den Senioren. Das war keine schöne Entdeckung. Die zweite Entdeckung, die ich dann gemacht habe, vielleicht die kennt ihr auch, ist, dass man auf der Suche nach Gesichtern, die man kennt, entdeckt eine trostvolle Entdeckung, die anderen sind auch älter geworden. Und die dritte Entdeckung war dann, dass man so manche Gesichter sah und nicht mehr wusste, du musst ihn kennen, aber wer ist es? Irgendwie. Und in diesem Moment habe ich entdeckt, gibt es so unveränderliche Wiedererkennungszeichen. Also entweder die Art, wie man geht. Ja, da gibt es Menschen, die haben dann vom Herrn eine besondere Gangart verliehen bekommen oder von der Natur, wie wir das auch wollen. Und am Gang konnte man sagen, ha, das muss er sein. Oder an manchen Stellen, wenn man bei Tisch saß mit vielen, vielen Leuten, man ging an Tischen vorbei und dann hörte man jemanden, ist ja manchmal so, aus einer Gruppe von Menschen etwas lauter heraussprechen, weil das auch eben ein Geräuschpegel war und dann erzählt jemand eben auch lauter. Und just in dem Moment erkennt man die Stimme. Man erkennt die Stimme von vor 20, 30, 40 Jahren, als man zusammen studierte oder sich danach nochmal getroffen hatte. Und man hat so ein unverwechselbares Wiedererkennungszeichen. Dann ist man auf den anderen zugegangen. Und das Schöne ist dann daran, diese Freude, wenn man dann den anderen ruft, hör mal, Jürgen, bist du das? Und er dreht sich um und schaut einen an. Beide gucken in alte Gesichter. Wir sahen früher beide anders aus. Und dann kommt es, Stefan, Jürgen! Und dann nickt man sich in den Arm und man entdeckt, genau, man hat sich erkannt. Er hat mich erkannt an der Stimme, an der Art und Weise, wie ich Jürgen rief. Und ich habe ihn am sozusagen an der Mimik und am Gang erkannt. Aber es war etwas Typisches, etwas Unverwechselbares. Ich möchte uns heute Morgen mitnehmen in eine Geschichte, weil wir Auferstehungstag haben. In eine Geschichte des Neuen Testamentes, wo erzählt wird, wie Menschen Jesus als den Auferstandenen wiedererkannt haben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn ihr die Auferstehungsgeschichten im Neuen Testament lest, dass eigentlich keine Geschichte beschreibt und sie erkannten Jesus wieder am Aussehen. Keine Geschichte schreibt und irgendjemand entdeckte zuerst die durchbohrte Hand und wusste, es ist der Herr. Steht nirgends. Wenn Jesus den Menschen begegnete in seinem Auferstehungslauf, war er unverwechselbar er, Jesus Christus, und zur gleichen Zeit in eigentümlicher Weise für die Menschen nicht erkennbar. Oder sie trauten es sich nicht zu sagen. Sie waren voller Furcht. Unsere Geschichte heute Morgen, Lukas 24, hat alles was davon. Ich will es nicht die ganze Geschichte lesen, sondern ihr kennt sie, es ist die Geschichte der Emmaus-Jünger, die sozusagen von Jerusalem weggehen, nach Hause laufen, nach Emmaus. Das war nicht so weit von Jerusalem weg, da konnte man zu Fuß ganz gut hin. Und während sie von dort wegliefen, hatten sie noch im Ohr, was alles die Menschen und die Mädchen, die da am Grab gewesen waren, die jungen Frauen erzählt hatten, sie waren völlig durch den Wind. Wie das halt so ist. Man hatte eine große Hoffnung in Jesus gesetzt und hatte Unvorstellbares mit eigenen Augen aus der Nähe oder vom Hörensagen erlebt, nämlich dass dieser Jesus geschunden, geschlagen, blutig gefoltert, kaum noch Kraft, einen Balken zu tragen, zur Schädelstätte, zur Hinrichtungsstätte geschleppt, geschoben, gepeitscht, getreten, bespuckt wird und dort dann von den Henkern sozusagen oder von den Folterknechten ans Kreuz genagelt wird. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film gesehen habt von Mel Gibson, Passion Christi. Sehr eindrücklich. Nichts für kleine Kinder und für zarte Gemüter. Aber sehr eindrücklich zu sehen, wie die Folterknechte ihre Ehre da reinsetzen, ihre Folterarbeit gut, makellos und mit besonderer Leidenschaft zu verrichten. Ist eigenartig, oder? Dass es immer wieder Menschen gibt, die darin und darein ihre ganze Leidenschaft und Akribie setzen, ein anderes menschliches Leben zu zerstören und zu töten. Und sich dabei noch irgendwie besonders fühlen. Entweder besonders ergeben dem Dienstherrn oder sich besonders hervortun anderen gegenüber. Jesus wird ans Kreuz geschlagen. Und brutal wird das Kreuz aufgerichtet. Entweder wird da nur der Trägerbalken hochgezogen, dann gibt es die unterschiedlichen Theorien. Aber sie haben es gesehen, sie haben es miterlebt, sie haben es gehört, sie haben die Menschen mit Augenzeugen, mit Ohrenzeugen gesprochen und sie mussten es zusammenbekommen, ihre zerbrochene Hoffnung auf diesen Erlöser Jesus, auf den Messias, auf seine vielen Worte, die zwar hindeuteten auf das Leiden, aber sie verstanden es noch gar nicht. Und dann die neueste Botschaft, dass morgens Frauen gekommen waren, die gesagt haben, der Herr ist auferstanden, der Leichnam ist weg. So gehen die Emmaus-Jünger völlig verstört, redend, diskutierend, verwirrt in ihren Gedanken, auch körperlich vielleicht kraftlos, mitgenommen in ihrer Seele, fertig. Das ist so ihre Situation. Und da fühle ich mich zunächst mal schon relativ gut angekommen. Ich habe vieles von dem so nicht erlebt und doch kenne ich so manches Mal diese Situation, dass man eben durcheinander ist, dass man müde ist, dass die Seele keine Kraft hat, dass man auch vielleicht innerlich sagt, ich mag nicht mehr. Das sagen wir dann meistens etwas sozial anerkannter. Wir sagen dann eher, hoffentlich kommt bald die Rente. Ja. Aber eigentlich heißt es, ich bin so ziemlich mit meiner Kraft am Ende. Ich möchte nicht mehr. Sie laufen ihren Weg und wie das so ist, wenn man in so einem Tal sitzt, verschlossen in seinen ganzen wirren Gedanken, ist es schon eine gigantische Hilfe, wenn dann plötzlich unvermittelt einer auftaucht, der ein Ohr für mich hat, der mir zuhört oder mitgeht oder da ist, dem ich, so sagen wir vielleicht umgangssprachlich, auch gerne mal ein Ohr abschwatzen kann, dem ich all mein ganzes Herz ausschütten kann, dem ich mich mitteilen kann. Da ist einer, der mir zuhört. Das tut doch schon mal gut. Und so ging es ihnen auch. Jesus gesellt sich an ihre Seite, er geht mit ihnen und dann erklärt er ihnen Zusammenhänge, diskutiert mit ihnen und immer noch rutscht der Groschen nicht. Sie haben Ladehemmung, keine Ahnung. Sie kriegen es nicht mit, wer an ihrer Seite ist. Ich meine, wie sollen sie das auch, sie hatten ja noch kein Neues Testament, wie sollten sie denn auch wissen, dass es diese Situation ist, die später mal ins Neue Testament rutscht? Woher sollten sie wissen, jetzt läuft der Herr neben dir? Es gab ja kein Beispiel dafür. Es gab ja keine Erfahrung, wo man sagen könnte, das macht er immer so. Wenn der Herr, wenn der Auferstandene kommt und du läufst von Jerusalem nach Emmaus, auf der Strecke ist er ständig unterwegs. Vielleicht war es da bloß ein Gebildeter, einer, der auch ganz nah mit dem Herzen bei Jesus war und der halt mehr biblische Ahnung hatte, mehr Schriftahnung hatte, als die beiden Emmaus-Jünger. Aber es tat irgendwie gut. Sie konnten mit ihm reden, er hörte ihnen zu, er erklärte ihnen Zusammenhänge. Ja, und wie das halt so ist, wenn man erstmal miteinander im Gespräch ist, unterwegs, ihr kennt das auch, auf manchen langen Autofahren, wenn man da ein Thema hat und man diskutiert ohne Ende und man ist dabei und redet und ein Argument ergibt das andere, dann fragt plötzlich einer auf der Rückbank, meistens die Kinder, völlig überrascht, was sind wir schon da? Die Zeit vergeht wie im Flug. Man steht plötzlich vor dem Ziel Und hier auch. Die Jünger waren plötzlich bei sich quasi zu Hause angekommen und dann bitten sie ihn oder wie, wir könnten heute fast sagen, wie in einem Gebet formuliert, nötigen sie ihn und sagen, bleibe bei uns Herr, denn es ist Abend und der Tag hat sich geneigt. Ob die das jetzt so poetisch gesagt haben, ist auch mal völlig egal, aber sie haben es gebeten, sie haben gesagt, bleib bei uns, geh nicht weg. Hey, das war jetzt gut. Hast du noch Zeit? Bleib doch bei uns. Lass uns zusammen essen. Und sie nötigten ihn, bei ihm zu bleiben. Und es geschah, und das ist unser Predigtext, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch war, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet, brach es und gab es ihnen. Diese Formulierung ist, wenn man das mal so den Kommentatoren glauben darf, liturgische Sprache. So wurde komprimiert in der Regel immer, das haben wir sogar auch unter uns schon erfahren, in der Regel, auch Paulus greift das auch, wird so die Abendmahlsequenz sprachlich gefasst. Er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es, gab es ihnen. Jesus nahm das Brot, sprach das Segensgebet, brach es und gab es ihnen. Und wir könnten jetzt so eine Übung machen, indem wir das immer wieder wiederholen, bis sich dieses Wort in uns eingräbt. Und er nahm das Brot, sprach das Segensgebet, brach es und gab es ihnen. Der nächste Satz heißt plötzlich, aber vielleicht auch gar nicht so plötzlich, unvermittelt, da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Das finde ich faszinierend. Dass sie diesen Jesus nicht an den Händen, ich meine, man hätte ja auch sagen können, sie schauten die Hände an, die das Brot hielten und das Brot brachen und sie sahen seine Finger, ja, sie sahen seine Wundmale. Es gibt ja auch Hände, auch das ist ja interessant, es gibt ja auch Hände, Formen von Händen, wo man spürt und weiß, hey, das sind die Hände von ihm oder das sind die Hände von ihr. Also auch das hätte ein Merkmal sein können, war es aber nicht. Sie sahen ihn, sie hörten seine Worte, sie hörten seine Stimme, aber sie erkannten ihn eigentlich daran nicht. Sie erkannten ihn in dem Moment, als er das Brot brach und es ihnen gab. An dieser Situation, in diesem Moment, an dieser Handlung, genau dort, fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Mich begeistert daran, dass Jesus sozusagen den Wiedererkennungsmoment in dieser Begegnung mit den Emmaus-Jüngern eingebettet hat an etwas, was wir heute auch kennen und auch heute feiern. Woran erkennen wir die Auferstehung? Woran erinnern wir uns? Woran können wir sicher sein, dass sozusagen, dass Jesus der Auferstandene ist? Was wird zum Wiedererkennungszeichen? Zum Wiedererkennungszeichen wird hier in unserer Geschichte das Mahl. Als Jesus das Brot nahm, das Segensgebet sprach, brach er es und gab es ihnen. Und das war der Moment. Das war so eine scheinbar vielleicht für sie ganz tief eingebrannte typische Begegnung. So hatte er es oft gemacht, wenn sie zu Tische lagen. Nicht so bedeutungsvoll wie beim letzten Abendmahl. Nein, aber dass wenn sie zu Tische lagen, sie vielleicht abends es so oft gewesen war, dass er das Brot nahm und dann sagte er Dank, sprach das Dankgebet, brach es und gab es in die Runde und dann war man fröhlich miteinander zusammen und hat Abendbrot gegessen. Irgendwie, das muss sich mit ihm verbunden haben. Das hat sich für sie eingebrannt. Das war etwas, was sie offensichtlich kannten. Und ich will auch die andere Seite nicht verschleiern. Das heißt hier, da wurden ihnen die Augen aufgetan. Das ist eine Widerfahrnis, als wären ihre Augen verdunkelt gewesen. Nicht vom Herrn, sondern von ihrer Not, von ihren Sorgen, von ihrem Alltag, von den ganzen Fragen, die sie quälten, von dem, was in ihnen war, wovon sie voll waren. All das verstellte ihnen den Blick und den Sinn. Und sie konnten nicht klar denken und klare Schlussfolgerungen ziehen. Sie waren so eingenommen von dem, was hinter ihnen lag. Und in dem Moment, wo Jesus Brot nahm, es segnete und brach und ihnen gab, da fiel es ihnen von den Schuppen, wie Schuppen von den Augen. Und da wussten sie, da erkannten sie ihn. Das ist so ein Wort von ganz tiefer Intimität, so von ganz tiefer Bedeutung. Da sind alle Sinne mit drin, auch der Verstand ist da mit drin. Und sie erkannten ihn. Das ist so, wow. Das ist so, ja, das ist alles auf einmal. Und wieder begeisternd, für mich jedenfalls begeisternd, heißt es dann, aber er entschwand vor ihnen. Umgangssprachlich müssten wir sagen, oh, schade. Ja, schade. Aber ich finde darin auch etwas sehr Schönes. Das ist etwas, was auch zu Jesus gehört. Immer wenn Leute glaubten, dass man ihn auf irgendetwas festnageln konnte, auf irgendeine Form, auf irgendein Wunder, auf irgendetwas, auf Heilung, auf Brotvermehrung, auf Wandern übers Wasser, auf Totenauferstehung, Spucken auf die Augen, ja, und was hat Jesus nicht alles gemacht? Immer so relativ sichtbares, gegenständliches, berührbares, wo man sagen könnte, hey, wenn wir das in Serie geben, dann haben wir doch ein super Modell. Wenn man schon mal so ein gelungenes Wunder, das können wir doch in Serie geben, Herr. Aber immer, wenn der Mensch sozusagen versucht, Jesus zu greifen und ihn in Serie aufzulegen oder ihn zu greifen, um ihn in sein Regal zu stellen, ihn in Serie zu geben, um vielleicht zu sagen, Herr, hier ist ein super Platz für dich, ich hänge dich hier an die Wand und dann habe ich dich mit diesem Wunder immer vor Augen. Immer dann, wenn wir versuchen, Jesus in die Tasche zu stecken, tut er genau das. Er entzieht sich dem Zugriff der Menschen. Das macht es nicht leichter für uns. Was macht man mit so einer Erfahrung, wo man Christus erkannt hat, wo einem die Augen geöffnet wurden? Nun, die zwei Emmaus-Jünger wurden dann nicht nur in dem Moment, weil sie Christus erkannt hatten, ein wenig erleuchtet, sondern irgendwie hatte man den Eindruck, nun fiel auch ihr Verstand wieder in Würfeln rechteckig zusammen. Es gab ein vernünftiges Muster. Sie waren wieder denkfähig, sie konnten wieder agieren und handeln. Sie jedenfalls sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz, als er auf dem Wege mit uns redete und uns die Schriften aufschloss. Das ist so eine Aha-Psychologie, das finde ich auch so herrlich. So im Nachgang entdeckt man, aha, jetzt weiß ich, warum ich damals so einen Herzschlag hatte. Ich war schon verliebt in dich. Jetzt weiß ich, warum mein Herz so bumperte. Das war nicht der Anstieg, sondern das war seine Gegenwart. Wie auch immer sie im Nachgang entdecken, hey, der war schon die ganze Zeit mit uns unterwegs. Und man gesteht sich ja auch nicht so gerne ein, dass man so ein bisschen neben der Spur war. Ne, so ist es einfacher zu erklären, vielleicht mal ganz menschlich. Aber sie schließen trotzdem die richtige Konsequenz aus dem und sie brachen in derselben Stunde auf. Interessant, oder? Eigentlich war es so dunkel, dass sie Angst hatten und baten, dass Jesus bei ihnen bleibt, weil sie zwei Schisser glaubten, halt zu dritt kommen wir besser durch die Nacht. Geh nicht weg, ist so schön mit dir. Das tut gut, so getröstet zu sein. Bleib da. Aber jetzt mit einem Mal, das ist auch interessant, da wo wir Christus erkennen, da wo wir Jesus dem Auferstandenen begegnen, da wo wir eine Begegnung mit dem Auferstandenen in unserem Leben haben und hatten, wachsen uns, nicht weil wir Red Bull getrunken haben, wachsen uns Flügel. Wir stehen auf und kriegen neue Kraft, im Jesaja steht es, die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft, sie fahren auf wie Adler, sie laufen ohne matt zu werden. Jetzt haben sie Kraft, jetzt haben sie Energie und laufen in die stockfinster werdende dunkle Nacht zurück nach Jerusalem und sagen dort den anderen Bescheid. Und dort, wo Menschen ihre Erfahrung mit dem Auferstandenen teilen, begegnen sie anderen Menschen, denen der Auferstandene auch schon begegnet ist. Und sie können sich miteinander austauschen. Und die 11 waren dort zusammen und ihre Gefährten waren versammelt und sie sagten zu ihm, wahrlich, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferweckt worden und dem Simon erschienen. Das war die Garantie für die 11. Der Herr Jesus hat sich unserem Chef gezeigt, der Abteilungsleiter hat ihn gesehen. Dann gilt es, wenn Petrus sagt, das war der Herr,
Petrus hatte sozusagen eine Stellung innerhalb der Truppe. Wenn er sagte, wir gehen fischen, ging man fischen. Wenn er sagte, wir gehen nicht fischen, ging man ihm nicht fischen. Ja, das spielt eine Rolle mit. Er hat jedenfalls erlebt, der Herr war da, ich habe ihn gesehen. Und dann haben alle gesagt, Petrus, du hast ihn gesehen, der Herr ist auferstanden. Wir glauben dir das. Und nun kamen andere dazu, die Emmaus-Jünger eben, und sagten, wir haben den Herrn auch erlebt. Wir haben ihn so und so erfahren, wir haben ihn so. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie sie ihn beim Brotbrechen erkannten. Schön, oder? Da kommen die Erfahrungen, die unterschiedlichen Begegnungen zusammen. Und in der Mitte der Geschichte, auch am Ende, steht plötzlich wieder, wir haben ihn erkannt beim Brotbrechen. Und so ist das Brotbrechen eigentlich etwas, wie soll ich es beschreiben, nicht nur etwas, wo wir uns erinnern an Leiden und Passion Jesu. Paulus schreibt es so, wenn ihr Brot und Wein zu euch nehmt, wenn ihr Abendmahl feiert, ihr verkündet den Tod, bis dass er wiederkommt. Und wir haben den Tod so ganz auf der irdischen Seite mit der Not, dem Elend, der Marter und der Passion verbunden. Aber der Tod Christi ist ja auch verbunden mit der Auferstehung, mit der Hoffnung der Wiederkunft unseres Herrn. Nur deshalb feiern wir ja dieses Abendmahl. Nur deshalb erinnern wir uns ja, weil Christus auferstanden ist. Nur deshalb sehen wir ja auch den Zusammenhang zwischen Leid und Auferstehung und der daraus folgenden Erlösung für uns, wenn wir ihm glaubend unser Herz schenken. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht so ein wenig einüben könnten, auch in diesem Jahr, dass Abendmahl nicht nur Erinnerung an das Leiden ist. Dass Abendmahl nicht nur traurige Stille an einen Verstorbenen ist, sondern das Abendmahl sozusagen Abendmahl wird, Feier wird, dass Christus auferstanden ist, ja, aber dass er wirklich auferstanden ist und dass das Leid nicht das Letzte war, was wir feiern und dass wir das sehen, sondern dass wir sehen, er ist auferstanden. Er lebt. Er gibt uns Hoffnung. Der Tod ist durchbrochen. Wir haben neues Leben von ihm geschenkt bekommen. Wir haben Vergebung der Sünden von ihm geschenkt bekommen. Dort, wo wir ihm glauben und wo wir ihm vertrauen. Und deshalb ist eigentlich Abendmahl ein Freudenmahl. Deshalb ist Abendmahl eigentlich eine Feier, wo wir voller Freude miteinander uns gegenseitig zusprechen können. Nicht nur, wie wir es auch tun, was auch seine Berechtigung hat und was ich schön finde. Christi Leib, gebrochen für dich. Sondern vielleicht können wir es heute mal anders machen. Wir haben ja zum ersten Mal Ostern mit Abendmahl in dieser Gemeinde, ist mir erzählt worden, eine Revolution. Okay, habt ihr eine bestimmte Seite an mir entdeckt? Alles klar. Wir feiern heute mal Abendmahl mit einem anderen Zuspruch. Nicht Christi Leib für dich gebrochen mit trauriger Intonierung, Moll. Wir gucken so geknickt, sondern wir strahlen und machen es mal in Dur. Das ist übrig geblieben von meinem Musikunterricht früher, dass es die zwei Unterscheidungen gibt. Dur ist fröhlich und wir sprechen es uns zu. Der Herr ist auferstanden für dich. Der Herr ist auferstanden. Wir wollen es uns vergewissern, ob wir es annehmen, ist unsere Entscheidung. Aber die Wahrheit ist, der Herr ist auferstanden für dich und für mich. Und wo sich das Herz glaubend ihm zuwendet, erleben und erfahren wir, dass Tod und Leiden Jesu die Bezahlung für meine Schuld war. Aber dass Auferstehung Jesu Christi bedeutet, ich habe Anteil am neuen Leben. Und ich darf mit ihm unterwegs sein. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir das in der Weise erfahren und erleben heute Morgen.